In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 10. April 2025 durch Konrad. Die Themen: Friday for Future Fahrraddemo in Freiburg, überall fossil, nirgendwo Verantwortung. Deutsch-französisches Geschichtsprojekt Brücke für die Zukunft. Die 1945 zerstörte Breisacher Eisenbahnbrücke verbindet Vergangenheit und Zukunft. Einspruch gegen die Erweiterung der Firma Deresursiral Jungbunzlauer in Markolsheim. Der viertgrößte europäische Hersteller von Glucose-Stärke-Hydrolysaten will aufstocken.
Ich spreche jetzt mit Merlin, einer Presseperson von Fridays for Future. Du bist seit 6 Jahren bei Fridays for Future aktiv und seit 3 Jahren auch hier bei der Ortsgruppe in Freiburg. Hallo.
Hallo.
Ihr macht am Freitag um 14 Uhr eine Fahrraddemo für das Klima. Warum habt ihr euch für diese Aktionsform entschieden?
Naja, am Freitag ist generell der internationale Aktionstag oder Global Strike oder wie auch immer man es nennt. Das wechselt ab und zu. Auf jeden Fall findet eben am Freitag in ganz vielen Ländern und eben auch in ganz Deutschland Aktionen statt. Und hier in Deutschland ist es natürlich nochmal ganz besonders wichtig, gerade mit dem Koalitionsvertrag, der jetzt heute vorgestellt wurde, dass wir da eben aufs Klima aufmerksam machen, weil, wie man so auf den ersten Blick darin sehen kann, spielt das keine besonders große Rolle.
Ja, zu dem Koalitionsvertrag wollte ich auch mal fragen, was haltet ihr davon?
Also ich sag's mal so, im Moment brennen bei mir ein bisschen die Nachrichtenkanäle, weil Fridays for Future intern natürlich jetzt ganz schnell das ganze Dokument auseinandergenommen wird. Und das Erste, was wir sehen, sind so Sachen wie Klimaneutralität erst ab 2045, was definitiv viel zu spät ist. Wir haben mit der Europäischen Union Klimaziele und wenn Deutschland da nicht deutlich vorher seine Ziele ansetzt, dann hat das eine ganz schlechte Signalwirkung für ganz Europa. Es stehen neue Gaskraftwerke im Koalitionsvertrag. Das heißt, Gas wird auch für die nächsten 4 Jahre nicht eine Übergangstechnologie sein, sondern da wird weiter rein investiert. Das ist fürs Klima absolut nicht gut. Es findet sich keine höhere Besteuerung von Superreichen oder von großen Konzernen, die eben ja ganz besonders die Schuld für Klimaschäden und fehlenden Klimaschutz durch Lobbyarbeit auch tragen, sondern die werden da überhaupt nicht in die Verantwortung genommen, sondern es wird irgendwie versucht, so steht es auch in dem Absatz für Klimaschutz, eben ja, Klimaziele schon irgendwie einhalten, aber sozialverträglich und wirtschaftlich, ja, ohne dass man es eigentlich spürt. Und das ist eine Kombination, die geht einfach nicht. Klar, sozialverträglicher Klimaschutz funktioniert, aber dann müssen eben die Unternehmen, dann müssen die Superreichen und dann muss auch der Staat eben ein bisschen in die Tasche greifen. Und das sehen wir hier nicht, abgesehen von diesem Sondervermögen, was ja vor ein paar Wochen beschlossen wurde. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl, mit diesen 100 Milliarden, die da die Grünen rausverhandelt haben, da sagt die Koalition, soll doch die Klimabewegung jetzt mal zufrieden sein.
Ja, soweit zur Bundesebene. Wie steht ihr denn zu der Klimapolitik auf der kommunalen Ebene in Freiburg?
Na, ein ganz großes Thema, was da gerade ist, vielleicht nicht direkt ein Klimathema, aber es hat natürlich viel damit zu tun, ist die Verpackungssteuer. Wir haben uns da auch natürlich nicht ganz einfach mit gemacht, weil da gibt es immer auch die soziale Komponente. Die muss man auf jeden Fall mitdenken. Wir haben das Projekt jetzt generell unterstützt und auch weiterhin gefordert, weil es eben auch diese Signalwirkung hat. Das wäre jetzt das 2. Mal nach Tübingen, dass es so eine Steuer gibt, eben in der größeren Stadt, und dass sowas einfach ausprobiert wird. Und wenn dann festgestellt wird, das ist sozial nicht so verträglich, dann kann man es in Zukunft besser machen. Aber grundsätzlich ist sowas ganz wichtig, dass es eben Mehrwegverpackungen gibt, dass es generell einfach insgesamt weniger Verpackungen gibt, weil eben da natürlich ganz viel Müll und auch Klimaschäden im Endeffekt, wenn es dann um die Verbrennung davon geht, damit zusammenhängen. Das ist für uns gerade kommunal ein wichtiges Thema. Und dann sind nächstes Jahr natürlich die Landtagswahlen. Da wird auch gerade sehr viel hier aufgebaut und da wollen wir sehr viele Leute mit ins Boot holen, mit in die Ortsgruppe von Fridays for Future holen, damit die eben, ja, daraufhin wir wirklich nochmal groß mobilisieren können.
Zurück zur genaueren Demo morgen. Ihr habt bestimmt wieder viele Redebeiträge. Wer wird denn Rednerin sein auf der Demonstration?
Tatsächlich haben wir da, abgesehen von unserer Rede, die machen noch eine Anfrage, die aber noch nicht sicher ist. Deswegen würde ich das jetzt gerade noch nicht so raushauen. Aber der Fokus ist auf der Fahrraddemo an sich. Wir sind froh, dass das Wetter jetzt gut ist und deswegen gibt es einen kurzen, knackigen Input und danach schwingen wir uns aufs Rad und dann geht es mit noch ein bisschen mehr Schwung als sonst schon dann auf jeden Fall los. Wir haben viel Musik dabei und wollen einfach überall in der Stadt mal kurz auftauchen, mal kurz Stimmung machen fürs Klima und wir machen uns natürlich da jetzt, das muss man realistisch sehen, wenn der Koalitionsvertrag jetzt einmal ausgehandelt ist, dann liegt es jetzt an den Parteien, dem zuzustimmen. Das heißt, geändert wird daran jetzt nichts mehr. Aber in der Tagespolitik gibt es doch immer so viele kleine Stellschrauben, die man drehen kann. Da hat jedes einzelne Ministerium wirklich so viel Macht, dass wirklich das Klimaengagement an jedem einzelnen Tag dieser Legislaturperiode wichtig ist und nicht nur vor der Bundestagswahl und nicht nur bevor die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind.
Mit wie vielen Menschen rechnet ihr morgen?
Das können wir ganz schwer einschätzen. Wir hoffen auf ein paar hundert und sind einfach froh um alle, die kommen. Natürlich 14 Uhr ist für manche Menschen noch in der Arbeitszeit, aber viele machen ja auch freitags dann schon ein bisschen früher Schluss. Es ist für Schülerinnen und Schüler ist es ein super Zeitpunkt und Fahrraddemos haben generell, wie gesagt, immer noch mal einen ganz anderen Schwung. Da kommen tendenziell zwar weniger Leute, aber die Leute, die da sind, da sehen wir teilweise so geile Fahrräder, wie die dann dekoriert sind und viele Leute kommen irgendwie noch mit der Musikanlage. Also da können wir echt alle nur zu einladen. Das wird auf jeden Fall eine super Sache und wie gesagt schon bei wunderschönstem Frühlingswetter.
Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Wenn ich jetzt morgen keine Zeit habe, aber trotzdem mich gerne fürs Klima engagieren würde, was könnte man dann so anderes tun?
Also ich finde, da gibt es viel zu viele Möglichkeiten eigentlich. Da kann man gar nicht genug machen. Also wenn man wirklich gar keine Zeit hat und einfach nur sagt, ich möchte was unterstützen, kann man natürlich immer was spenden. Wir von Fridays for Future sind komplett spendenfinanziert. Das heißt, unsere Demos, die ja auch, je nachdem wie groß sie sind, immer ein bisschen Geld kosten, da kann man uns bzw. unserer Fridays for Future Bundesorganisation einfach was spenden. Ansonsten, wenn man sich wirklich selbst aktivieren will, haben wir jede Woche am Mittwoch um 18 Uhr unser wöchentliches Treffen. Das ist für alle offen. Da muss man auch gar nichts irgendwie schon vorher wissen oder können, um da hinzukommen. Da wird einem sofort alles erklärt. Sind ganz liebe Menschen. Das kann ich nur immer wieder sagen. Selbst wenn die Politik oder gerade die Klimapolitik mal frustrierend ist, dann tut es auch einfach gut, mit diesen Menschen zusammen das zu diskutieren und irgendwie auszuhalten. Das ist, finde ich, die beste Art, sich zu engagieren und dann natürlich zu unseren weiteren Demos kommen. Wir haben jetzt Friedrich Merz sehr wahrscheinlich als Kanzler. Ich denke, da gibt es noch genug Anlass zu demonstrieren und fürs Klima auf die Straße zu gehen.
Gürs liegt ja direkt am Rand der Pyrenäen, an der spanischen Grenze. Das heißt, diese 7 Deportationszüge in Baden, sei es aus Heidelberg kommen, Mannheim, Karlsruhe, selbst vom Bodensee, Konstanz, Singen über den Schwarzwald. Alle gingen über letzte Universitätsstadt Freiburg, dann über die Breisacher Eisenbahnbrücke bis dann letztlich über Colmar, Mülhus ins unbesetzte Frankreich. Insofern ist Breisach für uns jetzt markant und das aus dem Grund haben wir auch wegen dieser Eisenbahnbrücke, über die Deportation stattgefunden hat, die Ausstellung Gürs 1940 auch im Garten installiert, die vom Haus der Wannsee-Konferenz erstellt worden ist und die wir mit eigener Forschung ergänzt haben. Ja. Und das ist konzipiert als Wanderausstellung, haben wir es als einzigen Ort als Dauerausstellung installiert, eben aus dem Grund, an dieser Breisacher Brücke ist so markant, das zu erzählen, diese Geschichte, die so wenig bekannt ist und erst recht in Frankreich fast nicht bekannt ist. Also in der Zusammenarbeit jetzt auch mit den französischen Schulen haben wir gemerkt, wie selbst Lehrkräfte diese Geschichte nicht kennen. Und insofern ist es eine Einladung, das auch mit kennenzulernen und auch ihre Geschichten hier zu teilen.
Sie sprechen jetzt schon die Zusammenarbeit mit französischen Schulen an. Deswegen sprechen wir jetzt ja auch hier das Projekt Pont de l'Avenir, der Brücke für die Zukunft. Das bezieht sich ja auf diese Eisenbahnbrücke.
Das war der Ausgangspunkt, diese Eisenbahnbrücke. Das Projekt existiert im Rahmen der Bildungsagenda NS-Unrecht, die von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft ausgeschrieben worden ist. Wir haben uns dafür beworben vor jetzt schon zwei Jahren eine Projektskizze eingereicht. Das Thema war 80 Jahre Kriegsende, also Veranstaltungen, die rund um den 8. Mai jetzt 2025 stattfinden. Ein historischer Ort, der eine Bedeutung hat, und das ist für uns eben die Breisacher Brücke. Als konkreter Ort, aber auch als symbolischer Ort. Und um diesen Ort herum haben wir vier verschiedene Projektteile skizziert, die wir beantragt haben. Eines dieser Projektteile ist das Biografieprojekt, dessen Höhepunkt wir heute erleben können. Es gibt ein großes Tanzprojekt, das im Mai stattfindet. Das sind insgesamt 6 Schulgruppen, 3 Gruppen aus Frankreich, 3 aus Deutschland, die eine Woche lang mit der New Yorker Battery Dance Company trainiert werden, Choreografien erstellen, die im Prinzip ein Stück weit auch diese Biografiearbeit, die geleistete, aufgreifen und diese Brücke ein Stück auch in den Mittelpunkt stellen mit diesen Choreografien, die sie erarbeiten. Wir sind wahnsinnig gespannt, was daraus wird, weil wir es selber nicht vorhersehen können, wie die Schüler das aufgreifen. Das sind Profitänzer, die mit ihnen arbeiten. Und vielleicht sagt der eine oder andere, ja, kommt jemand aus New York. Warum denn aus New York? Diese Battery Dance Company hat eigentlich 2006 gestartet mit Tänzen für das Blaue Haus. Das heißt, ihre Methode, die sie entwickelt haben, auch historische Momente in die Sprache des Tanzes umzusetzen, ist mit dem Blauen Haus entstanden. Und damals wurde diese ganze ehemalige Judengasse bespielt, betanzt. Das Haus wurde betanzt. Und das kann man auch auf unserer YouTube-Seite sehen, die Filme, die damals entstanden sind. Und seitdem ist die Battery Dance Company weltweit in 60 Ländern unterwegs, in 30 Städten in Deutschland. Insofern ist das erste Projekt, mit dem Battery Dance jetzt auch arbeitet, 2 binational an der Grenze, 2 verschiedene Nationalitäten zusammenzubringen in unserem Schulprojekt. Es entstehen Choreografien, die dann in Adrena auf die Bühne gebracht werden und auch auf die Breisacher Brücke. Es gibt einen weiteren Projektteil, der nennt sich Memorial. Wir haben uns überlegt, wie das Unrecht, das badische Jüdinnen und Juden erlebt haben und das auch in Verbindung mit dieser Breisacher Brücke gesetzt werden kann. Auch nur symbolhaft, da kann die Brücke und Breisach nichts dafür. Aber man kann es an diesem Ort so deutlich machen, wie kann an diesem Ort erinnert werden, an dieses Unrecht, an diese Fahrt dieser 7 Züge. Aber gleichzeitig das nochmal zu weiten, wie kann generell an Unrecht auf beiden Seiten des Rheins erinnert werden im Kontext dieser Brücke, also die Breisacher Eisenbahnbrücke in Krieg und Frieden. Da haben wir einen Gestaltungswettbewerb ausgerufen, an dem sich Einzelpersonen, Gruppen, aber auch Schulen, Schulklassen ab der 7. Klasse beteiligen können. Das ist der 3. Teil, und der 4. Teil ist historische Forschung. Das sind die 4: Tanz, Biografiearbeit, Memorial und historische Forschung.
Und die Biografieausstellung, die eben aus diesen Schulprojekten entstanden ist, wird ja heute eröffnet in der Art Arena. Können Sie vielleicht da noch was dazu sagen? Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit den Schulen? Also konnten sich Schulen bewerben auf dieses Projekt oder haben Sie Schulen angeschrieben?
Es konnten sich Schulen bei uns melden, das war bekannt. Aber wir haben auch ganz aktiv Schulen angefragt, und das war auch eine richtige Akquisearbeit in Anführungszeichen. Und durch die Zusammenarbeit auch mit Francine Mayron, der Künstlerin, die ein Projekt der Lebenserinnerungskoffers, Valise Memorial, durchführt, haben wir auch Zugang gefunden zu französischen Schulklassen.
Und wie wurde das so angenommen, das Projekt?
In den Schulklassen, also war es ein unglaublich fantastisches Feedback. Also die Lehrkräfte selber haben natürlich nur noch aus dem Engagement der Lehrkräfte selbst, was ja oftmals mal zusätzliches ehrenamtliches Engagement ist, wenn es nicht ganz innerhalb der Arbeitszeit geleistet werden kann. Das heißt, eigene Biografien zu recherchieren. Aber dann auch noch die Leistung, dass unsere Kollegin Sandra Butsch in die Klassen gegangen ist und einen mindestens 4-stündigen Workshop überall mit allen im Elsass, allen Klassen im Elsass und auch in Baden geleistet hat. Da sind diese wunderbaren Storyboards entstanden, die jetzt heute auch zu sehen sind mit den Biografien oft in der Ausstellung, die zusammen mit einem Film gezeigt werden können und auch ausgeliehen werden können, übrigens ab Mai. Mhm. Für die Schulen, die Beteiligten, aber auch sonstige andere interessierte Schulen, für Institutionen, Rathäuser. Ein unglaublich spannendes Projekt, das die Öffentlichkeit verdient.
Ja, auf jeden Fall. Und es waren ja 300 Schülerinnen beteiligt und 23
Schulen. Genau, 300 Schülerinnen waren beteiligt und 23 Schulen.
Und zum Abschluss möchte ich noch fragen, wie sehen Sie denn das Zusammenleben in der Grenzregion heute?
Also die Erfahrung, die ich jetzt mit der Arbeit mit den Schulklassen gemacht habe, sehe ich da ganz enges Zusammenleben. Also gerade in Breisach erlebt man das ja ganz praktisch. Menschen kommen zum Einkaufen und umgekehrt. Sie kommen, nehmen teil an den öffentlichen Veranstaltungen des städtischen Lebens. Da ist ein solches Hin und Her, dass der Rhein wirklich keine Grenze ist. Ich empfinde es als etwas Besonderes, was wir hier in der Region haben und was sich jetzt auch gerade in der Schularbeit gezeigt hat.
Auch über die Sprachbarriere hinweg?
Auch über die Sprachbarriere hinweg. Mein eigenes Französisch ist nicht besonders gut, aber man versucht einfach, sich irgendwie zu verständigen. Und wir haben auch das Glück mit Adrena, diesem deutsch-französischen Kulturzentrum. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir das nutzen dürfen, sowohl der Communauté des Communes Alsace-Rhin-Brisac als auch der Stadt Breisach, dass wir das für alle unsere Projektteile auch nutzen können. Mhm. Also als deutsch-französisches Projekt, wo sich Menschen begegnen und auch jenseits der Sprache mit Formaten arbeiten, die verstanden werden.
Tja, mal wieder einen schönen Tag und ich rufe mal wieder bei Axel Meyer an und sage herzlich gegrüßt.
Ja, hallo, einen schönen guten Tag.
Tja, warum, dass ich dich anrufe? Du hast mal wieder eine Presseerklärung rausgegeben, so eine komische Geschichte, und zwar Einspruchsverfahren Jungbrunslauer in Markolsheim. Kann ich mich eigentlich nicht so richtig was darunter vorstellen. Was ist denn dieser Jungbrunslauer in Markolsheim? Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig.
Das war ja ein wunderschöner Versprecher von dir. Die Firma heißt Jungbrunslauer. Und der Versprecher Jungbrunslauer ist natürlich ein wunderbarer Versprecher, lieber Konrad. Ja, also wie gesagt, es gibt einen Einspruch von der Bund-Bezirksgruppe Nördlicher Kaiserstuhl und von der Mitweltstiftung Oberrhein gegen die Erweiterung dieser Firma. Da könnte man sagen, naja, Einsprüche gegen irgendwelche Firmen gibt es ja überall. Warum ist das wichtig fürs Radio? Und da einfach mal die Dimension dieser Fabrik, die steht da schon, die war sehr umstritten. Und dieses Werk in Markolsheim im Elsass verarbeitet jährlich 600.000 Tonnen Mais und Weizen zu 340.000 Tonnen Fertigprodukten zu Zitronensäure und Ähnlichem. Also einfach eine gigantische Fabrik. Die Fabrik hat jetzt schon einen Wasserverbrauch wie der Landkreis Emding und sie ist gigantisch und sie stinkt über den Rhein, sie erhitzt den Rhein, sie nimmt gigantische Mengen Grundwasser. Und vor 30 Jahren haben wir schon mal wesentlich fundamentaler gegen diese Firma gekämpft.
Und was ist jetzt das neue Problem, beziehungsweise wenn ihr vor 30 Jahren schon mal gegen die Firma gekämpft habt, hat sich doch da einiges sicherlich erledigt?
Also einfach vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Vor über 30 Jahren, als die Firma gebaut wurde, da war Alsace Natur und der BUND waren generell gegen diese Firma, weil sie wurde in Überflutungsflächen am Rhein gebaut, es wurde ein wertvolles Waldstück zerstört, Rheinaue-Wälder. Naja, und hinterher kam raus ein Erfolg und eine Niederlage, die Firma wurde gebaut und aber alle restlichen Rheinauer Wälder wurden aufgrund dieses Konflikts zum französischen Staat unter Naturschutz gestellt. Das heißt also, da wo jetzt Rheinaue noch sind entlang der Wälder auf der französischen Seite, kann keine Schwerindustrie mehr hin. Das war schon ein Teilerfolg. Und trotzdem eine ungeheure spannende Geschichte schon vor unserem jetzigen Einspruch. Und zwar kann man an einer Fabrik im Elsass wahnsinnig gut Globalisierung erklären. Es gab die Pläne, die Ursprungspläne vor 30 Jahren für die Fabrik. Es gab eine Demo mit 1000 Umweltschützenden gegen diese Fabrik und es gab eine Demo mit 1000 Landwirten und Landwirtinnen für die Fabrik. Warum waren die Landwirte für die Fabrik? Weil sie jährlich 600.000 Tonnen Mais und Weizen abnimmt. Das ist eine gigantische Menge. Naja, und dann wurde die Fabrik gebaut und dann kam ein Schiff geladen und es brachte den Mais aus Amerika. Weil der Mais in Amerika ist einfach billiger als der Mais vom Oberrhein. Also eine österreichische Fabrik, die ins Elsass gebaut wird, die über den Rhein hinweg, insbesondere nach Deutschland, stinkt wegen der Hauptwindrichtung und sie hat ihren Hauptsitz aus steuerlichen Gründen in die Schweiz verlegt. Das ist schon mal sehr viel Globalisierung. Aber jetzt wird es noch komplizierter. Das heißt also, diese Firma hat amerikanischen Mais genommen, weil dieser Mais wesentlich billiger ist. Jetzt ist es aber so, dass die europäischen Verbraucher und Verbraucherinnen, die wollen gentechnikfreie Produkte. Und der amerikanische Mais ist gentechnisch verändert. Und wegen der Ackerbesetzung in Buckingen ist der Oberrhein gentechnikfrei. Und jetzt muss zumindest für die Nutzung für Nahrungsmittel, also die Zitronensäure, muss auch Mais vom Oberrhein genommen werden. Also eine einzige Firma am Rhein, die Wahnsinn, die im Prinzip die Phänomene der Globalisierung sehr, sehr gut aufzeigt. Naja, und jetzt soll diese Firma, die jetzt schon jährlich 600.000 Tonnen Mais verbraucht, die soll beinahe verdoppelt werden. Und die alte Firma hat massiv über den Rhein gestunken, sie hat den Rhein erwärmt, sie hat das Grundwasser abgesenkt. Und wenn die jetzt verdoppelt wird, dann müssen wir Einspruch einlegen. Und das haben wir sozusagen der BUND am nördlichen Kaiserstuhl und die Mitweltstiftung Oberrhein haben das gemeinsam mit unseren Freunden und Freundinnen von Alsace Natur gemacht. Wir haben einen Einspruch eingelegt wegen der Sorge vor Geruchsbelästigung, wegen der möglichen Gefährdung des Grundwassers und auch wegen der Erwärmung des Rheins. Der Rhein wird gigantisch erwärmt, also nicht so sehr wie beim früheren Tauchsieder Fessenheim, aber er wird immer noch erwärmt. Wir haben jetzt schon niedrigen Wasserstand, wir haben jetzt schon die Probleme, dass der Rhein im Sommer für viele Gewässer, für viele Fische und Arten zu warm ist. Und deswegen plädieren wir nicht für einen Kühlturm, wir plädieren auch nicht für die Einleitung in den Rhein, sondern wir plädieren für eine sinnvolle Nutzung auf dem Firmengelände. Das ist der Einspruch, den wir eingelegt haben. Also das Natur legt Einspruch ein, der Landkreis Emding legt Einspruch ein. Und was daraus wird, wird sich zeigen.
Was ist denn eigentlich aus der Vergangenheit geworden? Da hast du ja schon einiges erzählt, da gab es Probleme, aber irgendwie scheinen die Probleme so nach und nach gelöst worden zu sein, zum Beispiel auch indirekt. Das heißt, die Bauern, die zuerst für diese Fabrik demonstriert hatten und dann eben leer ausgingen, die Amerikaner haben den Zuschlag gekriegt, wurden dann indirekt wiederum durch Verbraucher und Verbraucherinnen, die Grundstücke besetzt haben und eben diesen Genmais abgelehnt haben, eben entschädigt. Das heißt, dass die Bauern dann doch zum Zuge kamen. Und das mit dem Geruch scheint sich ja auch irgendwie gebessert zu haben.
Ja, einfach zu Beginn der ursprünglichen Planung war uns zugesichert worden, wie so häufig. Es wird Auswirkungen geben, aber diese Auswirkungen bleiben auf das Gelände innerhalb des Firmenzauns beschränkt. Also keinerlei Auswirkungen außerhalb des Firmenzauns. Grundwasserabsenkung ist außerhalb des Firmenzauns und der Geruch am Anfang war extrem. Es war kein giftiger Geruch, also es ist keine Giftfabrik, aber sie hat gestunken bis Wiel, Weißweil in den Kaiserstuhl hinein. Und am Anfang war das heftig und immer wieder haben Anwohner und Anwohnerinnen sich beschwert und haben Protest eingelegt. Und dann wurde das langsam im Laufe der Zeit wurde das besser. Das heißt also, die Firma hat dann nicht von sich aus reagiert, sondern sie hat auf die Proteste reagiert. Und jetzt verdoppelt diese Firma einfach ihre Kapazitäten. Und da haben wir ein bisschen die Angst, dass wir wieder am Anfang stehen, dass es wieder jahrelang stinkt und dass die Probleme sich einfach wiederholen. Und dem würden wir mit unserem Einspruch gerne jetzt schon vorbeugen. Ja, also das ist so das Problem. Und ein anderes Problem ist ein Thema, wo Radio Dreieckland hier auch schon häufig drüber berichtet hat, die Grundwasserversalzung am Oberrhein. Das heißt, wir haben ja aufgrund des Kaliabbaus eine extreme Grundwasserversalzung am Oberrhein mit bis zu 20 Gramm Salz im Liter Grundwasser. Die Spitze, die verdünnte Spitze dieser Versalzung ist schon in Frankreich in Schlettstadt angekommen und bei uns in Breisach, die wandert jetzt um den Kaiserstuhl drumherum. Und da ist unsere Sorge, dieses tiefen Grundwasser wird hochgezogen von diesem enormen Wasserverbrauch der Firma. Sie braucht jetzt schon so viel Wasser wie der Landkreis Emdingen und könnte dadurch natürlich auch das Trinkwasser in der gesamten Region belasten und die Wasserentnahme erschweren. Wir leben in einer Zeit, in der der Rhein immer wärmer wird, in der wird die Wasserprobleme zunehmen und da ist einfach so eine gigantische Firma ist einfach ein Problem, selbst wenn sie ungiftig ist, also ungiftiger als jetzt die Werke im Bereich Ottmarsheim-Schallampee.
Kann diese Firma überhaupt was mit versalztem Wasser anfangen? Oder ist
wenn die mit versalztem Wasser was anfangen könnten, dann würden wir sie ja dem Rhein entnehmen. Das Grundwasser kostet nichts und deswegen wird einfach für die Produktion werden gigantische Mengen an Grundwasser entnommen und zusätzlich auch noch Rheinwasser für die Kühlung. Und deswegen wäre das versalzte Wasser, das da aus dem Süden kommt, wäre eine Katastrophe für die Firma. Möglicherweise sind wir die Ersten, die Firma auf dieses kommende Problem aufmerksam machen, mit unserem Widerspruch. Also was man an diesem Widerspruch natürlich auch ganz deutlich sieht, man sagt ja immer, die Umweltschützenden wären so die großen Verhinderer, aber eigentlich ist der jetzige Einspruch, so wie wir ihn formuliert haben, einfach der Versuch, den Fortschritt in die richtige Richtung zu lenken. Also einfach zukünftige Fehler zu vermeiden. Ob man generell einfach so gigantische Mengen an Nahrungsmittel, 600.000 Tonnen Mais jetzt schon, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen als Laie. Ob man das jetzt wirklich verdoppeln darf oder so, ist die andere Frage. Das ist einfach so diese generelle Verwandlung der Welt in eine große Fabrik, die auch dazu führen wird, dass sich der Oberrhein noch mehr in eine große Agrarfabrik verwandeln muss. Das wäre natürlich die grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Wachstumsphänomen. Aber um so ein Thema kann es bei einem Einspruch nicht gehen. Da muss es um die konkreten Themen gehen, die in dieser Enquête Publique vorgeschrieben sind.
Noch ein ganz konkretes Thema. Das heißt, dürft ihr das überhaupt? Ihr ist auch wieder ein breites Thema. Ich meine, du bist Ex-BUND-Geschäftsführer. Ex heißt, du bist jetzt im Prinzip Bürger. Dürfen das die Bürger hier in Deutschland, in Frankreich sich da einmischen? Beziehungsweise darf das der BUND aus Deutschland heraus sich in Frankreich einmischen? Werden die Bürger jenseits der Grenze richtig informiert und so weiter?
Also einfach die Mitweltstiftung Oberrhein ist viel zu klein und sie ist kein anerkannter Naturschutzverband. Deswegen habe ich da zwar für die Mitweltstiftung Einspruch eingelegt, aber auch als betroffener Bürger am Kaiserstuhl, als eine Einzeleinwendung. Der BUND in Deutschland ist ein klageberechtigter Verband und deswegen darf der direkt betroffene BUND am nördlichen Kaiserstuhl, darf selbstverständlich Widerspruch einlegen. In Deutschland dürfte er auch in Ausnahmefällen klagen und müsste gehört werden. Wie das in Frankreich ist, weiß ich nicht, aber die Gemeinden dürfen auch Einspruch einlegen und der Landkreis Emdingen wird Einspruch einlegen. Das Problem bei diesen Verfahren ist natürlich immer das, inwieweit geht es tatsächlich um die Möglichkeit, etwas zu ändern und inwieweit geht es nur um die Illusion von Beteiligung. Das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch immer wieder stellen, wenn wir als BUND Einspruch einlegen bei Verfahren in Deutschland. Das ist so ein Grundsatzproblem. Und im Moment wird ja auf der deutschen Seite im Rahmen der sogenannten Entbürokratisierung werden ja auch immer mehr Möglichkeiten, den Fortschritt demokratisch weiterzuentwickeln und Einspruch einzulegen, eingeschränkt. Also das ist auf der deutschen Seite schon ein Problem. Auf der anderen Seite, wir leben in Europa. Die Menschen in Sasbach-Wiehl und Weißweil sind wesentlich stärker betroffen wegen der Hauptwindrichtung als die Menschen in Markolsheim selber. Und deswegen müsste in Europa natürlich auch unser Einspruch Wirkung zeigen.
Das werden wir sehen, das werden wir hören. Ich danke zumindest mal. Oder riechen. Ich danke zumindest mal Axel Meyer für die Informationen. Axel Meyer, Mitweltstiftung. Das heißt, mehr Informationen gibt es dann auch unter mitwelt.org und dann Jungbunzlauer und da finden Sie mehr Informationen dazu.
Ich wünsche dir einen schönen Tag noch.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland unter 2,3 MHz Freiburg am 10. April 2025 durch Konrad. One,
Boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.